Ja, danke schön, danke für die Einladung. Ich muss mich mal eben einen Moment sortieren. Ich habe gerade für einen Moment überlegt, weil eigentlich passt dein Zeugnis ganz gut in meine Geschichte rein und ich kann mir den ersten Teil klemmen, wo ich eine, wie sagt man, wie bei der Rasenmähermann-Geschichte so mich jetzt seit ein paar Wochen mit beschäftige oder seit 2 Wochen und versuche irgendwie weiterzukommen und ergibt der eine Gedanke, ergibt den nächsten Gedanken und so weiter und so weiter und am Ende kommt man irgendwo raus und ich habe, ich glaube gestern oder vorgestern, den ganzen Anfang wieder weggestrichen und gesagt, okay, der ist überhaupt nicht so richtig relevant und jetzt versuche ich an deinem Zeugnis einfach mal anzusetzen und da weiterzumachen. Und du hast ein paar Mal dieses große Ganze erwähnt und daran möchte ich anknüpfen, an dieses große Ganze, das Reich Gottes zu sehen in seiner Größe, in dem, was mich davon berührt, welchen Platz ich darin habe oder das Reich Gottes in mir hat. Und eigentlich ist mein Thema heute, was meine Verantwortung oder was mein Bereich, was mein Platz in diesem Reich Gottes, in diesem großen Ganzen ist. Du hast auch davon gesprochen, von einem Stück, nur einen kleinen Teil, den man sehen kann. Du hast das zum Beispiel diese 10 Jahre wie so einen Geschmack von dem großen Ganzen erwähnt. Und vielleicht lasst ihr das, dieses Bild oder diese Gedanken nochmal in eurem Kopf kreisen. Was mir ganz wichtig ist, ich will, wenn es um Verantwortung, was sich so nach Pflicht und nach Schwere und nach Opfer für Gemeinde, für Reich Gottes anhört, da will ich eigentlich drauf rumreiten, aber eigentlich komme ich hinter bei dem Punkt raus, das werdet ihr dann merken, wo es euch ermutigen soll, wo es sich total lohnt. Ich will die positiven Sachen davon festhalten und aufzeigen. Das heißt, wenn ihr jetzt gleich, wenn ihr zuhört, einen Impuls habt zwischendurch, der euch anpiekst, wo ihr das Gefühl habt, ich habe einen Finger auf die Wunde gelegt oder so, dann ist das nicht, weil ich euch gerne nerven will oder weil ich vielleicht eure Geschichte kenne oder weil es irgendwas anderes ist, dann bitte ich euch, diesen Impuls einfach mal zu parken, beiseite zu legen und versuchen weiter zuzuhören bis zum Ende, um dann zu gucken, was die Ermutigung mit euch macht, was vielleicht die Sicht von diesem großen Ganzen euch verändern kann. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Vielleicht können wir das Bild einmal einblenden. Ihr seht hier, links bin ich oder du und rechts ist das Reich Gottes. Es gibt einen bestimmten Bezugsrahmen, bei Verantwortung ist es so. Bei Verantwortung spricht man von einem Bezugsrahmen, einem Rahmen, in dem wir uns bewegen und der ist meistens verbunden mit einer Pflicht, die ich in einem Bezugsrahmen habe und die bestimmt halt mein Handeln. Und dann gibt es sowas wie da, wo sich mein persönlicher Bezugsrahmen, wo es um meine Bedürfnisse geht, um meine Perspektive, wo sich der mischt mit dem Bezugsrahmen einer anderen Person, einer Gemeinde oder zum Beispiel der Straßenverkehrsordnung oder was auch immer. Und da passiert was. Da ist sowas wie eine Schnittmenge, da geht es um Begegnung bei 2 Menschen oder auch dem Reich Gottes. Ist es vielleicht manchmal gar nicht so einfach. Ein Beispiel dazu, um euch vielleicht hineinzufinden. Ihr seid alle schon mal umgezogen, nehme ich an, oder? Ja. Wer hat denn von euch schon mal bei einem Umzug eines anderen mitgeholfen? Okay. Und jetzt fragt euch mal die, die bei einem Umzug eines anderen mitgeholfen haben und auch selber schon mal umgezogen sind, also die beide Fragen mit Ja beantworten konnten. Was macht das für euch oder hat das für euch überhaupt einen Unterschied gemacht? Ja, okay. Also wer kann sagen, was für ein Unterschied? Was macht das für einen Unterschied? Okay, das stimmt. Ja, das ist ein deutlicher Unterschied. Bitte? Verantwortung, genau. Ich habe so gedacht, ich habe vor 2 Wochen bei einem Umzug mitgeholfen und da mussten wir so ein antikes Möbelstück durchs Treppenhaus. Ey, das war ultra lang von so einem alten, verstorbenen Opa. Dann war das auch noch ein Erbstück von dem Sohn und so. Und ich habe gedacht, wenn das mein Möbelstück wäre, würde ich... Also vielleicht seid ihr anders drauf, aber es macht auf jeden Fall einen Unterschied, ja. Also ich habe so gedacht, Mann, schmeiß das Ding da raus und wenn eine Kitsche dran ist, ist doch nur ein altes Möbelstück. Aber für den anderen kann es natürlich eine ganz andere Bedeutung haben. Und so glaube ich tatsächlich, ich wollte nur einen Unterschied erklären, was das mit einem macht, ob es mir gehört, ob es ein Teil von mir ist oder eben nicht. Und ich glaube, ich nehme meinen Zettel so in der Hand, da kann ich besser, glaube ich, oder hier drauf. Genau. Wir haben bei uns in der Firma, ist im Moment viel los und wir haben total Mühe, Mitarbeiter zu finden. Und wir haben angefangen, mit einer Leiharbeitsfirma zu arbeiten. Und bei uns hat jeder im Betrieb hat bestimmte Klamotten an. Also die sehen alle gleich aus. Man kann sich sogar aussuchen, ob man ein schönes Hemd oder ein Poloshirt oder ein Pullover haben möchte. Natürlich in der Firmenfarbe mit dem Logo drauf. Und ob das eine Hose mit einer Falte in der Mitte ist oder nicht. Auf jeden Fall, man kann die Leute sofort erkennen. Diese Leiharbeitsleute, die haben die Klamotten natürlich noch nicht. Man kann die also optisch im Betrieb sofort unterscheiden. Sie machen aber die gleiche Arbeit oder müssen die gleiche Arbeit machen. Und dann irgendwann kommt der Augenblick, wenn man da eine Probezeit hatte oder ein paar Monate ins Land gegangen sind, dass wir uns dann entscheiden, ob wir jemanden dann voll einstellen können oder nicht und dann in Verhandlungen mit der Leiharbeitsfirma zu gehen. Und ihr glaubt gar nicht, was das, oder ihr könnt euch bestimmt vorstellen, was das für einen Unterschied macht, wenn jemand dann auf einmal die gleichen Klamotten wie alle anderen tragen darf. Und wenn er dann einen Chip bekommt, mit dem er zum Beispiel die Tür alleine aufschließen kann und nicht auf jemand anders angewiesen sein muss, mit reinzugehen, rauszugehen, abzustempeln und sowas in der Richtung. Ich will damit sagen, um das auf dieses Reich Gottes und auf unsere Verantwortung, auf was wir davon haben, irgendwie darauf rumzureiten, zu sagen, es ist ein totaler großer Unterschied, ob wir ein Gefühl davon haben, richtig dazu zu gehören, ein Teil davon zu sein oder ob es nur ein bisschen ist. Dieser Mitarbeiter bei uns in der Firma, der macht die gleiche Arbeit, aber ich kann euch sagen, in dem Augenblick, wo die Entscheidung gefallen ist, dass er richtig dazugehören soll, dass er einen eigenen Chip hat und die Klamotten wie jeder andere auch. Der arbeitet anders. Und der ist noch viel, und noch nicht mal, weil der einen anderen Auftrag hat, einen anderen, wie sagt man, wie habe ich vorhin gesagt, so einen Bezugsrahmen, einen anderen Arbeitsvertrag, sondern er ist einfach ganz anders dabei. Und ich glaube, es liegt daran, dass dieser Teil, diese Überschneidung von, in dem Fall der Firma und diesem Menschen, einfach größer geworden ist. Und lass dieses Bild mal sacken. Inwieweit identifiziert ihr euch mit dieser Gemeinde hier zum Beispiel vor Ort oder der Gemeinde, wo ihr herkommt und vielleicht, wenn ihr zu Besuch seid? Inwieweit identifiziert ihr euch, und das ist die Kernfrage für mich, mit dem Reich Gottes auch? Bin ich ein Teil, fühle ich als Teil von diesem großen Ganzen, von der Kirche Jesu Christi, von dieser Gemeinde hier vor Ort? Ist das wirklich ein Teil von mir? Welchen Teil macht das aus? Wie groß ist dieser Teil? Wie groß ist da eine Schnittmenge? Geil wäre ja eigentlich, das würde sich so richtig überschneiden, deckungsgleich, kongruent, dass wie zwei Kreise übereinander liegen. Und da bin ich auf ein Bild gestoßen, wieder was ganz anderes. Also entschuldigt, ich kann das besser mit Bildern als mit irgendwelchen theoretischen Erklärungen. Ihr kennt die Chroniken von Narnia, oder? Das sind ja wie so zwei Parallelwelten. Ne? Die Kinder verschwinden in deinem Kleiderschrank und sind ganz woanders. Und ich habe mich immer gefragt, ja, wie ist das wohl, wenn diese Kids nach gefühlten Wochen oder Monaten zurückkommen, wurden die vermisst? Was ist in der anderen Welt los? Was ist passiert? Welche Veränderungen haben sie von da mitgenommen? Wie begegnen die anderen Menschen? Wie kann man überhaupt damit umgehen, sowas erlebt zu haben, was die anderen in der anderen Welt überhaupt nicht mitgekriegt haben? Und ja, und ich glaube, genauso gibt es das bei uns auch. Es gibt diese Wirklichkeit in meinem Rahmen, in der ich lebe, in der die Kids leben, wo sie mit der U-Bahn in die Schule fahren, wo es für uns alle eine erkennbare, eine deutliche Wirklichkeit gibt, die wir alle kennen, glaube ich. Da brauchen wir uns nicht lange was vorzumachen. Und dann gibt es dieses Reich Gottes irgendwie daneben, mit einem Kleiderschrank vielleicht, der uns miteinander verbindet, oder mit einer Schnittmenge, die manchmal klein, manchmal größer ist. Aber wie kriege ich das übereinander? Und wie kann ich in beiden irgendwie leben? Oder wie entscheide ich da? Ich habe noch ein paar Zettel. Und ich springe wieder in ein anderes Bild. Das ist, man sagt ja, wenn einem was ganz, ganz wichtig ist, dann ist das so mein Baby. Und heute ist Muttertag und wir haben schon was darüber gehört. Das ist was ganz Besonderes und drückt es vielleicht auch total gut aus. Das Baby ist ja ein Teil von mir. Und ich bin auch ein Teil von ihm. Und wenn ich dann wieder zurückspule an diesen Grundgedanken oder das, was ich heute sagen will, diese Verantwortung, was ist eigentlich mein Platz? Fragt mal die meisten Eltern, würde ich sagen, ob das Verantwortung, Pflicht ist, dem Kind die Windel zu wechseln oder dem Kind Essen zu geben. Es ist doch selbstverständlich und wie so ein Selbstverständnis, das ist ein Teil von mir, den ich liebe, das ist... Das kann ich doch gar nicht trennen, um mich irgendwie über Verantwortung oder über Pflichtbewusstsein zu sprechen. Man spricht natürlich über Elternpflichten, wie auch immer. Aber ich glaube, gefühlt ist das was anderes. Ein Vater, eine Mutter, die ein Kind auf dem Arm hält, hat doch das Gefühl, was total Wertvolles in dem Arm zu halten und nicht eine schwere Last zu tragen. Hallo. Ich hätte Hello sagen müssen, dann hätte ich es besser verstanden, oder? Ja, komm mal ruhig hier hoch, das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, ihr versteht, was ich sagen will, ja? Es ist so, wenn sich etwas miteinander vermischt, wenn es ein Teil von einem selber ist, ist vielleicht auch so, wenn man total verknallt ist und mit seinem Partner total eng ist, dann mischt sich dieses Mein und Dein, dann mischen sich auch die Bereiche. Und das will ich erklären mit unserem vielleicht großen Lebensziel, dass sich das Reich Gottes mit mir total verschmelzt, dass es ein und dasselbe ist, dass es irgendwie wie eine gleiche Welt ist, dass wir die Dinge sehen können, die vielleicht nur manchmal jenseits des Kleiderschranks möglich sind, dass wir die tagsüber wahrnehmen können. Ein Beispiel von gestern. Mich hat gestern jemand gefragt, ob ich ihm mithelfen könnte, der will ein Motorrad kaufen und war sich unsicher, hat nicht so einen Plan davon. Ich auch nicht so sehr, aber ich habe ihm gesagt, ich fahre mit. Und da hatte ich eigentlich keinen Bock. Ich wollte die Predigt für heute noch vorbereiten. Ich wollte was mit Familie machen. Marie war auf Klassenfahrt die ganze Woche, die hatte ich nicht so viel gesehen. Ja, und dann bin ich doch mitgefahren und habe so diese Dimension des Reiches Gottes in dem Moment. Naja, es ist ja auch nur ein Moped angucken. Da geht es auch nur um, ist alles gut hier, um günstigen Kurs auszuhandeln oder was auch immer. Und ich bin mitgefahren und habe dann bei irgendeinem Schlauen mal, vor Jahren mal gesehen, wie man so ein Lenkkopflager von einem Motorrad prüft. Dann wollte ich einen auf schlau machen und habe gesagt, drückt mal hinten drauf und ich heb mal vorne hoch und prüfe das Lenkkopflager. Und ich habe gedacht, mich haben sie. Das war total am Wackeln. Und es war nur eine Kleinigkeit. Es war oben die dicke Schraube vom Lenkkopflager, die nicht angezogen war. Hätte demjenigen aber, den ich begleitet habe, gestern den Hals brechen können auf der Rückfahrt. Das war so lose, dass es wirklich hätte gefährlich sein können. Und da denke ich, ja, das sind die Punkte, wo sich das Reich Gottes mit meiner Wirklichkeit mischt. Es geht nicht darum, ein Moped anzugucken und einem Freund zu helfen, sondern es geht darum, für Gott offen zu sein. Wo ist unser Platz an dem Tag? Wo ist der Moment? Wo werde ich hingeschickt? Wo bin ich richtig? Ich habe gestern auf jeden Fall für mich erlebt, mögt ihr anders sehen, das war richtig. Mein Platz war da gestern. Vielleicht wäre auch nichts passiert, ist ja auch kein Thema. Dann wäre nur das Moped kaputt gegangen oder so oder auch gar nichts. Aber ich habe gemerkt hinterher, ich bin total zufrieden darüber gewesen. Es war in dem Moment mein richtiger Platz. Und das Reich Gottes, wenn ich denke so, das ist ja auch was total anderes. Also nochmal zurück zu dem Bild von Narnia. Du hast das eine, es ist eine ganz andere Welt als da. So erleben wir das ja auch. Wir haben hier eine Lebenswirklichkeit und wir haben das Reich Gottes, was oft so weit weg ist, wo wir es nicht schaffen, übereinander zu kriegen. Ist ja auch logisch. Das Reich Gottes, guck mal, die Kleinsten sind die Größten. Die Größten sind die Kleinsten oder die Letzten werden die Ersten sein und umgekehrt. Man ist nie alleine. Die Ausgestoßenen der Gesellschaft haben da einen Königsplatz. Geld, Reichtum, was in unserer Wirklichkeit vielleicht eins der großen Lebensziele und positiven Dinge sind, sind im Reich Gottes eher ein Hindernis, da dran zu kommen. Also das Reich Gottes ist so anders, dass ich verstehen kann, dass es mir auch total schwer fällt, diese beiden Welten vernünftig übereinander zu bringen. Ich finde nur, wenn ich mich mit dem Reich Gottes beschäftige, dass die Kleinen die Größten sind, die Letzten die Ersten, dass jeder eine Chance bekommt, dass es gleich ist, dass es die Ausgestoßenen einen tollen Platz haben. Das finde ich was, womit ich mich total identifizieren möchte und auch kann, was ich richtig geil finde. Das ist doch was, das ist doch viel, viel schöner, viel, viel reicher, viel, viel größer als meine Lebenswirklichkeit. Aber wie oft hat meine eigene Lebenswirklichkeit eine viel höhere Priorität, eine viel höhere Wichtigkeit? Aber es ist schlechter und es ist Peanuts in dem Vergleich, was auf der anderen Seite ist. Es gibt so eine schwierige Bibelstelle. Wer seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückguckt, der ist nicht brauchbar fürs Reich Gottes. Oh, und ich finde die ganz schön heftig. Und gerade jetzt so in dem Zusammenhang. Ja, wir haben vielleicht was gefunden, wo es sich für zu leben lohnt, womit wir uns identifizieren können. Auch mit dieser Ortsgemeinde hier, wo wir Sachen geil finden, wo jemand nach 17 Jahren wiederkommt und immer noch bestätigt hier, das ist meine Heimat, meine erste große Gemeindeliebe, das war geil damals, ihr seid heute geil, ist doch cool, super. Na, und dann wird gesagt, ja, aber wenn du zurückblickst, und ich habe mich mit diesem Bild ein bisschen beschäftigt gestern, ich bin ja kein Landwirt oder Ackerbauer oder sowas, aber ich habe ein bisschen nachgelesen und geguckt und ich finde das eigentlich total spannend und wir kommen dann auch mit zurück zum Anfang vorhin von dem Zeugnis her. Bei dem Pflug geht es darum, um nach vorne zu gucken, das Bild, was Jesus gebraucht, geht es darum, man muss sich mit seinem ganzen Gewicht auf diesen Pflug stellen, damit er möglichst tief in die Erde kommt. Und davor ist irgendwie so ein Ochse, der zieht das Ding da durch. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert, ich mache das auch mal vor, wenn ich zurückgucke. Ich will da vorne irgendwo hin, das Ziel ist, die Furchen möglichst gerade zu kriegen und möglichst viele auf einem Feld, damit die Ausbeute von der Ernte möglichst groß wird. Naja, wenn ich zurückblicke, das kann nicht funktionieren. Das macht Kurven, die Abstände werden falsch. Ich finde aber auch, was anderes wird deutlich, wenn ich zu weit nach vorne gucke, dann kriege ich es auch nicht wieder richtig hin. Das ist wie so ein großes Fernziel. Deswegen fand ich das in deinem Zeugnis am Anfang total gut, vielleicht mal nur die 10 Jahre oder vielleicht nur den Moment zu sehen oder vielleicht nur die paar Schritte, auf denen ich mich gerade bewege, zu sehen. Ich weiß nicht, was die Punkte in deinem Leben sind, wo du zurückblickst und die dich daran hindern, die nächsten paar Schritte einfach vor dir zu sehen, wo es hingehen kann, wo du auf deinem Platz im Reich Gottes, in deiner Gemeinde, in deinem Umfeld richtig sein kannst, wo es gut ist, wo du das lebst, was am besten ist. Für einen Pflug ist das Beste, wenn er die Linien vernünftig gerade hintereinander kriegt. Ich weiß auch nicht, was es in deinem Leben ist, wo du vielleicht zu weit schaust und Fernziele hast und denkst, boah, scheiße, wir wollten als Gemeinde eigentlich irgendwann mal die 500-Leute-Marke knacken oder so, und wo es total frustrierend sein kann. Genauso aber in das Zurück. Es war ja gestern Moped angucken und das sind so die Beispiele, die mir eher liegen. Ich will noch eins erzählen, um das nochmal deutlich zu machen. Wenn ich beim Motorradfahren mich auf die Kurve zubewege, kurz vor der Kurve, was meint ihr, wie gut das wäre, mich nochmal umzugucken? Ja, also ich würde den Bibelvers so übersetzen, wer mit dem Motorrad um die Kurve fährt und zurückblickt, der legt sich auf die Fresse. Also, oder ist nicht geschickt zum Reich Gottes, so macht es Jesus ja da. Aber mal ernsthaft, lasst das mal, ihr könnt euch das, glaube ich, alle vorstellen, beim Fahrradfahren ist es wahrscheinlich ähnlich oder beim Rollerfahren auch und beim Autofahren nicht ganz so dramatisch, es verzeiht mehr, man hat 4 Räder. Aber es ist doch so, wenn ich mich in den Kurveneingang begebe, das Wichtigste beim Motorradfahren ist, den Kurvenausgang zu sehen. Da geht es um die paar Meter vor mir, um mehr geht es nicht. Und dann kann ich meine Fahrweise anpassen, kann schön und sicher dadurch und ich komme sicher ans Ziel. Und für mich ist dieses Beispiel total tiefgehend, auch was Jesus hier gebraucht. Es geht um die paar Schritte. Es geht darum, das zu gucken, was jetzt gerade dran ist, was in diesem Moment ist. Und dann kann ich auch handeln. Das bestimmt mein Handeln. Das lässt mich sicher um die Kurve fahren. Und es geht hier überhaupt nicht um einen Zwang oder einen Druck, dass wir irgendwas verpeilen und irgendwas nicht können und deswegen nicht geeignet werden für dieses Reich Gottes oder nicht davon partizipieren könnten. Wir sind ein Teil davon, es ist ein Teil von uns, es lebt in uns. Es geht nur darum, dementsprechend sich darauf einlassen zu können. Und da geht es nur um die paar Schritte, nur um die paar nebeneinander. Ich komme eigentlich zum letzten Punkt. Was habe ich eigentlich davon? Und das habe ich gerade schon gesagt. Ich komme sicher durch die Kurve. Mein Acker oder das, was ich im Reich Gottes, in Gemeinde, in meinem Leben versuche auf die Reihe zu kriegen, wird gerade, wird vernünftig, wird zielentsprechend und passt. Das ist ein Riesenvorteil. Als, um nochmal diese beiden Welten zu betonen, als Maria sich aufregt, dass Martha Nee, umgekehrt. Martha hat sich aufgeregt, dass Maria die ganze Zeit nur Jesus zuhört und voll da dran ist und sie am Rödeln ist und den Haushalt macht und so. Da sagt Jesus zu ihr, dass Maria das gute Teil erwählt hat. Und so sage ich euch erstmal, ihr habt eine richtige Entscheidung getroffen. Ihr habt eine gute Entscheidung getroffen, das Allerbeste, was ihr machen konntet. Euch nicht um Haushalt, um irgendeine Scheiße zu kümmern, sondern euch um Jesus zu kümmern. Mit ihm wie einen Vertrag einzugehen, euch zu entscheiden, euer Leben mit ihm zu teilen, er sein Leben mit euch zu teilen. Da fängt das Reich Gottes an. Das ist das Allerbeste, das Richtige. Und das ist gut, das lässt euch sicher um die Kurve kommen, das lässt euch euren Acker vernünftig handeln. Wir haben oft so das Empfinden, dass das Reich Gottes, also in Gemeinde mitzuarbeiten, bei Gott dabei zu sein, dass das ein Opfer ist. Wir dürfen viele Sachen nicht, vieles ist verboten, es ist ein Opfer. Wir haben oft dieses Bild von einem Joch und von einer Last im Kopf. Und da gibt es ja auch diesen Bibelvers, nehmt auf euch mein Joch. Es ist zwar sanft und leicht, aber es ist immer noch ein Joch. Und da habe ich wieder angefangen, als guter Bauer, mich mit diesem Bild des Joches mal wieder zu beschäftigen. Und keine Ahnung, ob ihr es kennt, aber es ist so, bei einem Joch, also erstmal, bei einem Joch ist es so, es geht nicht darum, dass mir was angelegt wird, um irgendeine Last zu ziehen, sondern das Joch wurde benutzt, um bei zwei Ochsen, die nebeneinander sind, dass der eine Ochse, der größere und stärkere und erfahrene Ochse, der hat das aufgekriegt und das ist das, was Jesus hier meint und dann der junge Ochse, der noch nicht so drauf hat, der läuft schön daneben. Also in diesem Bild bezeichnet sich Jesus erstmal als der größere Ochse. Ja, ich finde das wichtig. Und ich bin der jüngere, unerfahrene Ochse. Und bei mir drückt dieses Joch überhaupt nicht so richtig drauf. Und es geht auch nicht darum, den Karren hinter mir zu ziehen. Das macht sowieso Jesus. Das macht sowieso der große, erfahrene Ochse. Der hat die Kraft und der macht das schon lange. Ich laufe eigentlich nur daneben her. Und bei mir geht es darum, was ich zu lernen habe, ist im Gleichschritt mit Jesus zu gehen, mit diesem anderen Ochsen, um zu gucken, wie setzt er die Hufen auf, wann sitzt er, wenn ein Anstieg kommt, wie kann ich das machen? Und dann ist auch logisch, warum die Last eigentlich leicht ist und das Joch sanft ist, weil es liegt auf Jesus auf. Ich finde dieses Bild grandios und wenn ich nochmal betonen darf, dieses Bild sagt Jesus im Zusammenhang nicht von irgendwelchen Pharisäern, Priestern, guten Leuten, wir würden heute vielleicht Vorturner sagen, die es drauf haben. Sondern es geht um die mühseligen und Beladenen. Es geht um die, die eigentlich kaputt sind, die fertig sind, die versuchen, irgendwie Ruhe zu finden für ihre Seelen. So ist es ja auch beschrieben. Und dann spricht Jesus von einem Joch. Aber dieses Bild im Zusammenhang ist doch, macht es doch klar. Ich lese mal die ganze Stelle, ich habe die ausgedruckt. Kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn es uns schlecht geht und nicht gut geht, wenn wir total Stress haben im Beruf, wenn uns ein Schicksalsschlag ereilt, wenn uns irgendwas auffrisst, was ist denn unsere normale Reaktion? Wir ziehen uns immer zurück in unser Ich, in unsere Bedürfnisse und in unseren Bereich. Von der Idee von dem Reich Gottes sind wir auch in Gemeinde und so, wie wir hier sitzen, glaube ich, alle total begeistert. Wir sagen, ja klar, ey, da bin ich voll dabei, da mache ich voll mit. Und dann, wenn es vielleicht konkreter wird, dann sind wir schnell dabei zu sagen, ja, ist gerade stressig und ich habe gerade viel los. Und versteht mich nicht falsch, ich will keinem von euch auf die Füße treten. Es geht jetzt nicht um eure Lebensbeispiele oder so. Es geht darum, dass ich mir wirklich davon überzeugt bin, dass wenn wir uns auf die andere Seite konzentrieren, wenn wir versuchen, dieses Bild von Jesus, von dem eigentlich ziehenden Ochsen zu nehmen, wenn wir uns nicht auf unsere Probleme, unseren Alltag, auf unseren Beruf konzentrieren, sondern auf diese andere Wirklichkeit des Reiches Gottes, dann wird uns das weiterbringen. Ich habe versucht, die Tage darüber nachzudenken und ich habe ja sowas auch. Ist ja nicht so, dass ich jetzt davon rede, was ich alles schon gepackt habe im Leben oder so. Ja, aber ich weiß, wie gut das tut, wenn es einem schlecht geht, sich mal auch mit sich selber zu beschäftigen, zurückzuziehen und dass man manches aufarbeiten muss in seinem Leben. Und das ist anstrengend, das macht einen fertig. Ich habe nur hintergedacht, wenn ich zurückspule, wie ich dann hinter zurückgekommen bin. War ich dann glücklich? War ich dann froh, mal wieder irgendwo in Gemeinde zu sein? Ich habe gemerkt, ja, ich war total froh. Aber ich habe auf der Strecke ganz schön viel verloren. Ich habe manchmal die guten Beziehungen zu mir guttunenden Menschen verloren, weil ich mich mit mir und meinen Problemen beschäftigt habe. Ich habe manchmal verloren, ich habe manchmal Jesus an mir verloren. Ich habe diesen Ochsen, der eigentlich zieht, der eigentlich meine Last trägt, den habe ich nicht mehr gefühlt. Ich habe den Karren alleine aus dem Dreck gezogen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich merke das, wenn ich echt zurückspule, mich hat das echt erschreckt die Woche, dass ich gedacht habe, ja scheiße. Ich habe ganz oft nur versucht, dann selber für mich meine Fälle, die weggeschwommen sind, in den Griff zu kriegen, anstatt weiter dieses Bewusstsein für die nächsten paar Schritte, für das Reich Gottes, für das große Ganze zu sehen und nicht aus einem Opfer heraus, aus einem, ich muss was tun, sondern hey, das tut mir gut. Die Bibel spricht von dem Bild, dass wir alle Glieder am Leib Jesu sind. Wenn ich meinem Leib was Gutes tue, eine Massage oder irgendeine gute Salbe, das ist doch für mich. Wenn ich dem Reich Gottes was Gutes tue, wenn ich hier reinhaue für Gemeinde, für Gott, für Jesus, das tut, ich bin ein Teil davon. Das ist nicht zu trennen. Vielleicht ist die Schnittmenge manchmal klein. Aber das ist nicht auseinander zu klamüsern. Das tut mir gut. In Matthäus 6, Vers 33, ich habe vergessen, den Pullover anzuziehen. Meine Frau hat mir mal einen schönen Pullover geschenkt, da steht dieser Bibelvers auf der Seite am Ärmel drauf, aber da habe ich nicht mehr dran gedacht. Ist vielleicht auch besser so, weil ich will mich nicht als jemand hier hinstellen, der das irgendwie kann und macht und tut und so, aber ich will das versuchen und ich will euch ermuntern, das genauso zu tun. Da steht drin, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzufallen. Und ja, ich durfte das ein paar Mal erleben, und ihr bestimmt auch. Und ich glaube, dass das genau der Punkt ist. Alles auf eine Karte zu setzen. Alles wirklich mit Leib und Seele diesem Reich Gottes hinterherzulaufen, das zu sehen. Es macht uns sicher und alle anderen Sachen kriegen wir hinterhergeschmissen. Und ich glaube, wir müssen es ausprobieren. Und es erfordert Mut, manchmal nicht in seinem Problem, in seinem Stress, in seiner, wie soll ich sagen, familiären Situation zu versinken, sondern wirklich da mal abzuschalten, zu sagen, nein, ich beschäftige mich jetzt mit Gott. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wo du in Vancouver Island da spazieren gehst und auf das Meer schaust und sieht alles so geil aus, sah von deinen Erzählungen ohne Bild schon total super aus. Aber dann Gott einen Vorwurf zu machen, dass es irgendwie bei dir Kacke ist, das ist ja schon krass oder ein totaler Widerspruch. Und ich glaube, ja, hätte man, also ich will jetzt nicht klugscheißen, entschuldige mich da, aber wenn man da die Augen für diese 10 Jahre, für das Reich Gottes gehabt hätte, dann bin ich mir sicher, es würde einem nicht so schlecht gehen. Und man würde es nicht so empfinden und es wäre auch nicht so da. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen, Raise a Hallelujah. Ja, und dann, man kann das vielleicht so und so denken, dass man mitten im Sturm trotzdem brüllt Halleluja, weil es eh aussichtslos ist. Ja, so nach dem Motto, mit Würde untergehen. Ja. Aber das ist es nicht. Es macht an der Stelle im Sturm viel, viel mehr Sinn, wirklich ein Halleluja auszurufen und auszusprechen, als mühsam im Eimer versuchen, das Wasser aus dem Boot zu kriegen oder irgendwie zu rudern, um das Schiff noch zu lenken, um den Sturm auszuhalten. Und ich weiß, dass es schwer ist. Ich erlebe das ja oft genug genauso. Wie schwierig ist das? Das ist das eigentliche Ziel, und unseren Jesus oder meinen Jesus vor Augen zu haben und in dem Herzen zu haben, zu sagen, und ich setze es immer noch auf die Karte, der kümmert sich um den Rest. Der Eisi hat letzte Woche so ein kurzes Zeugnis von abgestandenem Wasser. Da ging es um die Ströme lebendigen Wassers, da wo wir kraftlos sind, die uns ausfüllen. Und er hat, glaube ich, mit Kindern mal irgendwie den Eimer, glaube ich, gezeigt, wo so Wasser irgendwie ein paar Wochen alt war oder so. Ne? Das wollte natürlich keiner haben und keiner trinken. Ja, wenn wir was von dem weitergeben, wenn wir uns fürs Reich Gottes einsetzen, für Gemeinde, für unsere Mitmenschen, wir brauchen nicht selber unseren eigenen Bezugsrahmen zu verlieren, unsere Bedürfnisse. Die sind auch wichtig und die müssen wir auch sehen. Das will ich jetzt gar nicht niederschmettern. Aber ich glaube, diese Schnittmenge, dieses Deckungsgleiche, dieses Reich Gottes im Fokus zu haben, dann geben wir was von diesem lebendigen Wasser weiter und es wird uns immer durchspülen, es wird uns aufräumen, es wird Sand mit rausspülen, der ewig schon im Getriebe hängt. Das ist besser, ich sage es euch, als sich mit seinen eigenen Problemen immer wieder auseinanderzusetzen. Und es ist auch keine Flucht davor und nicht dieses müde Halleluja schreien, weil das Schiff eh untergeht. Es macht Sinn und es tut total gut. Reich Gottes haben wir oft eher, also nur noch ein Satz dazu, dann bin ich fertig, als so, dass am Ende, was uns erwartet, ja, wenn das Leben eh so schon scheiße zu Ende geht, dann haben wir wenigstens den Himmel, auf den wir uns alle stützen können und so. Und da, glaube ich, den Himmel finden wir alle ausnahmslos, wahrscheinlich total geil und freuen uns drauf. Und das wird immer ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Geschrei. Alle die Sorgen, die Probleme, die uns wirklich zu schaffen machen jeden Tag, die sind dann weg. Aber haben wir ein Bewusstsein dafür, wenn wir das geil finden, dass es jetzt schon anfängt und dass wir Teilhaber davon sind? Es ist ein Teil, der in uns lebt und wir sind ein Teil dessen. So ein Reich ist ja nicht da, es gibt ja nicht diese Grenzen, die Corinna Kaiser hatte davor, ich weiß nicht, vor 2-3 Jahren hier mal drüber gepredigt. Es geht nicht um die Grenzen, da hier ist Deutschland und da ist das Reich Gottes, sondern es geht da, wo dieser Herrschaftsanspruch Gottes umgesetzt wird, da wo Gottes Sprache, wo er regiert, wo er den Hut auf hat. Und wir können das machen, wir sind ein Teil davon, indem wir ihn lassen, indem wir das machen, was er will, was seine Gedanken für uns sind. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, und damit höre ich dann auf, also wenn wir den Himmel geil finden, dann sollten wir jetzt schon so leben. Dann sollten wir einen Blick dafür, fürs Reich Gottes haben. Dann sollten wir einen Blick für Gemeinde haben. Dann sollten wir einen Blick für Menschen haben. Das wird unser Handeln, der Blick wird unser Handeln verändern. Amen. Ich stelle